Es ist Wahlkampf. Bei den Themen nicht immer ganz vorne, aber garantiert immer mit dabei. Wirtschaftliche Lage und Aussichten. Mindestlohn hoch, Mehrwertsteuer runter, Lieferketten- und Heizungsgesetz wieder abschaffen, Fachkräfteeinwanderung klug steuern. Die Forderungen und Versprechen der Parteien im Wahlkampf sind vielfältig. Aber was sagen eigentlich die betroffenen Firmen dazu? Wirtschaftsreporterin Anja Dobrudinski hat mit Unternehmern aus Berlin und Brandenburg darüber gesprochen, was sie sich wirklich von der Politik künftig erhoffen.
12,82 Euro pro Stunde beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland seit Anfang des Jahres. Mehrere Parteien versprechen in ihren Wahlprogrammen, ihn auf 15 Euro hochzusetzen, sollten sie in Zukunft regieren. Doch geht das so einfach? Und was sagt ein Brandenburger Bäcker dazu?
Und dann noch eine Laugenecke mit.
In der Filiale der Bäckerei Exner in Reinickendorf gibt es am Morgen frische Brötchen und Kaffee aus der Siebträgermaschine. Eine Verkäuferin bedient und bäckt gleichzeitig. Exner ist ein Handwerksbetrieb aus Belitz mit 35 Filialen in der Region und 270 Beschäftigten. Der Einstiegslohn liegt bei 13,50 Euro pro Stunde. Das sind knapp 70 Cent über Mindestlohn. Dass der erhöht wird, lehnt Inhaber und Geschäftsführer Tobias Exner ab. Er erklärt das am Beispiel eines Mitarbeiters der untersten Lohnstufe.
Wenn ich ihm das bezahle, heißt es ja nicht, dass er nur diese Vergütung kriegt, sondern dass jeder andere will ja auch entsprechend besser entlohnt werden. Also sprich, das würde bei mir bedeuten, dass ich etwa 10-15% mehr Lohn bezahlen müsste.
Die Löhne machen bei Exner 50% aller Kosten aus. Wird der Mindestlohn erhöht, müsste Exner die Preise für Brötchen und Co. um etwa 7% anheben, mindestens.
Was aber dazu kommt, ist ja, dass auch Dienstleister und auch ja, Rohstofflieferanten auch diese Problematik hätten oder Herausforderungen und somit auch ihre Preise anpassen. Somit steigt also der Preisdruck oder der Kostendruck dann um 10-15% wiederum.
Auch die Gewerkschaft Verdi möchte lieber nicht, dass sich die Politik beim Mindestlohn einmischt. Das hat sie schon einmal getan, als die Inflation sehr hoch war. Damals erhöhte sie per Gesetz den Mindestlohn in einem großen Schritt von 10,45 Euro auf 12 Euro, erinnert sich Norbert Reuter von Verdi.
Da waren die Arbeitgeber natürlich seinerzeit nicht sehr begeistert. Das hat dann eben dazu geführt, dass dann sozusagen bei der nächsten wiederum durch die Mindestlohnkommission zu beschließende Mindestlohnerhöhung die Arbeitgeber eben sehr auf der Bremse gestanden haben.
Da stieg der Mindestlohn dann nur auf 12,82 Euro, obwohl die Gewerkschaften sich 14 Euro gewünscht hatten. Für bestimmte Bereiche konstatiert der Gewerkschafter aber sehr wohl einen Bedarf an einem Nachschlag.
Spedition und Logistik ist ein Bereich, wo über 30% der Entgeltgruppen unter 15 Euro liegen. Die Abfallwirtschaft ist ein großes Problem. Druck, Verlage, Papierindustrie ist ein Problembereich. Und auch der ganze Handel, der Einzelhandel.
Den Mindestlohn legt eigentlich eine Kommission aus 3 Arbeitgeber- und 3 Arbeitnehmervertretern fest. Plus eine Vorsitzende als Zünglein an der Waage. Im Sommer kommen sie das nächste Mal zusammen. Entscheiden sie sich dann nur für eine kleine Erhöhung, könnte es sein, dass die Politik wieder nachjustiert. Justieren möchte sie auch bei der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, hier allerdings nach unten. Auf einen Teller Suppe in einem Restaurant werden nämlich 19% Mehrwertsteuer fällig, auf den Döner to go nur 7. Das beklagt die Branche, vor allem jetzt in der Rezession. Während der Pandemie hatte die Politik die Mehrwertsteuer für Gastronomen abgesenkt. Dabei sollte es laut Kanzler Olaf Scholz auch bleiben. Dann kam aber doch die Rolle rückwärts. Inzwischen werben etliche Parteien im Wahlkampf nun mit einer erneuten Senkung. Unternehmer wie Jörn-Peter Brinkmann vom Restaurant Ständige Vertretung gegenüber des Bahnhofs Friedrichstraße in Mitte begrüßen das. Kölsch und rheinische Frikadellen stehen hier ganz oben auf der Speisekarte. Vegane Grünkernburger und Flammkuchen gibt es aber auch. An den Wänden des großen Gastraums hängen hunderte Fotografien. Brinkmann erklärt, wer darauf zu sehen ist.
Also Sie sehen im Hintergrund Hubertus Heil, Marco Buschmann, Christian Lindner. Das sind alles Bilder, die hier entstanden sind. Oben ist Kevin Kühnert und wir haben noch viele, viele mehr. Also die Politiker kommen hier hin. Und das ist auch die Besonderheit, dass du die wirklich hier antriffst.
Brinkmann übernahm das Lokal vor 8 Jahren von den Gründern. Die hatten in den 90er Jahren mit dem Regierungsumzug von Bonn nach Berlin hier angefangen. 70 Menschen arbeiten in der ständigen Vertretung. Seit gut einem Jahr müssen die Restaurantgäste wieder 19% Mehrwertsteuer zahlen. Das kritisiert Jörn-Peter Brinkmann als ungerecht und unlogisch.
Es ist halt dann der Dönerladen um die Ecke, der 7% hat. Und es ist der Lebensmitteleinzelhandel, Edeka und Rewe und Co., die einfach mal den Salat für 7% verkaufen.
Rund 21.000 gastronomische Betriebe gibt es in Berlin. Restaurants, Cafés, Kantinen, Bars und Clubs. Sie müssen 19% verlangen. Zu Corona-Zeiten hatte die Politik die Steuer auf 7% gesenkt, so wie es in vielen Nachbarländern und auch hierzulande für Imbisse und Supermärkte üblich ist. Gastronomen wie Jörn-Peter Brinkmann hatten erwartet, dass es dabei bleibt.
Du siehst in Berlin viele Betriebsschließungen, Betriebsaufgaben, gerade nach Corona. Und das war ja auch die Intention, diese Hilfe, um wieder reinzukommen. Und wir sind noch lange nicht über dem Berg.
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hat die Gastronomen kürzlich zu ihrer aktuellen Geschäftslage befragt. 42% befürchten, in diesem Jahr Verluste zu machen. 85% empfinden die gestiegene Mehrwertsteuer als größte Herausforderung. DEHOGA Berlin Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn erklärt warum.
Also grundsätzlich hat natürlich die Erhöhung der Mehrwertsteuer dazu geführt, dass die Preise auch gestiegen sind. Und wir haben von vielen Betrieben natürlich die Rückmeldung, dass durch die Preissteigerung auch der Konsum zurückgegangen ist. Also weniger Gäste oder man isst weniger, also statt 3 Gängen vielleicht nur 2.
Das bestätigt auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA. Hier gaben 44% der Gäste an, dass sie 2024 wegen der gestiegenen Steuer seltener essen gegangen sind. Das Gastgewerbe ist eine Branche mit besonders vielen ausländischen Fachkräften, nicht nur aus der EU. Oft dauert es Monate, bis deutsche Unternehmen Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen können. Es geht los bei der Arbeitserlaubnis und endet bei der Anerkennung der Abschlüsse. Dabei spielen Menschen aus dem Ausland eine wichtige Rolle für den Berliner Arbeitsmarkt. Mehrere Parteien versprechen deshalb im Wahlkampf einfachere, digitale Verfahren. Unternehmen wie der Berliner Laborbetreiber MDI Limbach würden das begrüßen. Gerade kommt eine Fahrerin mit einer großen Kühltasche aus einem Labor der Firma in Reinickendorf. Sie hat Blut, Urin oder Stuhlproben aus Krankenhäusern und Arztpraxen gebracht, die nun sortiert und dann auf verschiedene Infektionen, Gerinnungswerte, Hormone, Antikörper oder Gifte getestet werden. 60.000 Analysen führt das Unternehmen jeden Tag durch. Viel funktioniert hier im Labor automatisch. Es gibt lange Teststraßen mit Förderbändern und den Roboter Bella. Den stellt der stellvertretende ärztliche Leiter Ingo Mosewski vor.
Kommt ursprünglich eigentlich aus der Gastronomie und bringt den Leuten ihre Essenstablette zum Beispiel an den Platz. Aber kann man auch umfunktionieren und hier im Labor transportiert sie quasi Proben von A nach B, also zum Beispiel von der Präanalytik hier im Bereich Hämatologie. Und man kann sie per Knopfdruck rufen und sie hat dann so feste Anfahrpunkte im Prinzip.
Dank Bella müssen die Medizintechnologen im Labor am Tag im Schnitt 5 Kilometer weniger laufen. Mehr als ein Drittel der rund 270 Beschäftigten bei MDI Limbach in Berlin stammt aus dem Ausland. Sie nach Deutschland und dann auch schnell an den Arbeitsplatz zu bekommen, ist nicht immer leicht. Weil der Beruf des Medizintechnologen ein Gesundheitsberuf ist, sind die Anforderungen hoch. Oft werden ausländische Abschlüsse nicht anerkannt, erklärt Personalleiterin Ines Liebetrut.
Häufig werden dann die Zeugnisse geprüft und stellen sie fest, ja, derjenige muss jetzt noch 3 Monate in die Mikrobiologie, dann muss er noch 2 Monate in die Histologie und dann braucht er noch 1 Monat Schule oder 2, wie auch immer. Ja, und dann gibt es noch eine Prüfung und das Ganze dauert dann ein Jahr.
Ein Jahr, in dem das Unternehmen den neuen Mitarbeiter bezahlen muss, ohne dass er arbeiten kann. Dabei sind die ausländischen Fachkräfte oft hochqualifiziert und spezialisiert. In Deutschland muss ein Medizintechnologe, kurz MT, aber Generalist sein.
Eine MT muss die Hämatologie, die Serologie, die Toxikologie, die Immunhämmer, die muss immer alles können, ja, die Histologie. Sie wird aber in der Regel nur in einem Bereich eingesetzt.
Ines Liebetrut wünscht sich, dass die Anforderungen neu definiert werden. Selbst wenn eine ausländische Fachkraft alle nötigen Zeugnisse vorweisen kann, heißt das noch nicht, dass sie auch direkt losarbeiten kann. Oft scheitert das am Personalmangel in den zuständigen Behörden.
Dann sagte mir die Aufsichtsbehörde, wir brauchen für die Prüfung eines Antrages circa einen Tag. Und sie hätte 2000 Anträge vorzulegen. Und sie sei mit einer Kollegin, die gerade krank ist, alleine.
Auch die unzureichende Digitalisierung ist ein Problem. Ines Liebetrut wünscht sich, dass Zeugnisübersetzungen in Zukunft von einer KI erledigt und Daten bundesländer- und behördenübergreifend gespeichert und ausgetauscht werden können. Im derzeitigen Wahlkampf versprechen viele Parteien, Dinge wieder abzuschaffen, die die vorherige Regierung eingeführt hat, zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Es sieht vor, dass große Firmen Rohstoffe und andere Waren, die sie kaufen, bis zum Ursprung zurückverfolgen müssen. Dabei sollen sie darauf achten, dass überall die Menschenrechte eingehalten und der Umweltschutz beachtet wird. Für die Wirtschaft ist das ein großer Aufwand. Das spürt auch das Pankower Unternehmen KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH. Annika Winkelmann führt durch die Produktionshalle.
Hier hinter uns ist jetzt die Schlosserei, wo so die Montage und das ganze Finishing, sage ich mal, passiert. Also entgraten, säubern, montieren, fertig machen zur Lieferung.
Zusammen mit ihrer Kollegin Aline Rupin führt Annika Winkelmann hier die Geschäfte. Links und rechts vom Eingang stehen riesige Fräs- und Drehmaschinen. Weiter hinten werden große Metallringe gelagert. Winkelmann erklärt, was KST herstellt.
Gleitlager, Ventilinnereien, Dichtringe aller Art. Im Prinzip alles von der kleinsten Schraube bis zu großen Ringen mit 3,5 Meter Durchmesser. Alles, was während einer Revision im Kraftwerk ersetzt werden muss, weil es durch Verschleiß oder Beschädigung einfach nicht mehr verwendbar ist.
KST baut Ersatzteile für Kraftwerke in aller Welt, oft nur ein einziges Teil. Gegründet wurde die Firma in den 90er Jahren von den Vätern der beiden jetzigen Geschäftsführerinnen. Für seine Produktion braucht das Unternehmen als Rohstoff vor allem Stahl, einfachen Baustahl, aber auch teure Titan- oder Nickellegierungen. Die kauft KST meist im deutschsprachigen Raum ein, in Italien und seltener auch mal in China oder den USA. Als Firma mit nur 68 Beschäftigten fällt KST nicht unter das Lieferkettengesetz. Schon aber einige der Kunden mit mehreren tausend Mitarbeitern. Und die reichen die Dokumentationspflichten aus dem Gesetz weiter, erläutert Annika Winkelmann.
Da müssen wir alle nachschlagen, bestätigen natürlich, dass wir weder Kinderarbeit selbst verrichten, noch von Quellen einkaufen, die Kinderarbeit oder Ausbeute nutzen. In der Tat hauptsächlich in Produkten wie Blutdiamanten oder irgendwelche Gold und andere Edelmetalle, mit denen wir überhaupt gar nichts zu tun haben.
Für KST ist das wegen des Geschäftsfelds kein so großer Aufwand. Befreundete Unternehmen würden allerdings über die viele Bürokratie klagen, stellt Annika Winkelmann fest. Und darüber, dass manch ein chinesischer Zulieferer die Bitte um Auskünfte schon mal einfach ignoriert. In manchen Firmen beschäftigt sich ein Mitarbeiter ausschließlich mit dem Lieferkettengesetz. Immer wieder komme es auch vor, dass große Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit Zulieferern überdenken, wenn die gewünschten Informationen nicht liefern können, gibt Carsten Brönstrup, der Sprecher der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, zu bedenken. Dann heißt es:
Wir trennen uns von Zulieferern, wo wir möglicherweise nicht ganz sicher sind. Bei kleineren, die Probleme haben, möglicherweise das zu dokumentieren, wo sie ihre Vorprodukte herbekommen, ist es dann natürlich eher der Fall.
Auf KST trifft das nicht zu. Dennoch kann Geschäftsführerin Annika Winkelmann verstehen, wenn Kollegen sich wünschen, das Lieferkettengesetz würde wieder abgeschafft. Auf dem Prüfstand mehrerer Parteien steht auch das Heizungsgesetz der Ampelkoalition. Es sieht unter anderem vor, dass in Zukunft nur noch Heizungen betrieben werden dürfen, die überwiegend erneuerbare Energien nutzen. Der Berliner Handwerker Thomas Hauen und sein Team installieren unter anderem Wärmepumpen. Auf einem Hinterhof in der Obernstraße in Kreuzberg hat die Hauen Heizung Sanitär GmbH ihren Sitz. Im Hausflur stehen Regale mit Werkzeug, Schrauben und Rohren. Auf den Fensterbrettern im Büro sind Dutzende Wasserhähne ausgestellt. Seit 1995 gibt es die Firma. 10 Menschen arbeiten hier, darunter 3 Azubis. Sie kennen sich aus mit Trinkwasser- und Heizungsanlagen und arbeiten oft in den Altbauten im Bezirk. Seitdem das Gebäudeenergiegesetz 2023 in Kraft getreten ist, hat sich in der täglichen Arbeit einiges verändert. Die Mitarbeiter müssen viel mehr rechnen, sich mit neuen Geräten und Chemikalien vertraut machen, Rohre anders verlegen, vor allem wenn Wärmepumpen eingebaut werden, erklärt Geschäftsführer Thomas Hauen.
Wir haben die ganze Hydraulik, die extrem entscheidend ist. Wir müssen Heizkörperventile, die möglicherweise älter als 20 Jahre sind, müssen wir austauschen. Die Heizkörperventile müssen andere Bedingungen mit sich bringen. Die müssen voreinstellbar sein.
Sanierungsprojekte brauchen viel mehr Planungszeit. Heizflächen müssen vergrößert werden, denn Wärmepumpen heizen mit einer viel niedrigeren Temperatur. Damit die Mitarbeiter all das beherrschen, mussten sie sich weiterbilden. Und das hat viel Geld gekostet, erläutert Thomas Hauen.
Wenn ein Mitarbeiter einen Tag fehlt, dann sind das einfach mal 500-600 Euro weniger Umsatz im Kundendienstbereich, vielleicht sogar mehr. Das heißt ganz einfach, die fehlen. Ja? Und trotzdem muss man auch noch die Schulungsgebühren vielleicht bezahlen. Und die sind nicht unerheblich.
Mit dem Bruch der Großen Koalition und dem Wahlversprechen verschiedener Parteien, das Heizungsgesetz zu reformieren, ist plötzlich nicht mehr sicher, ob sich all der Aufwand auch gelohnt hat. Darunter leidet auch die Heizungsindustrie, warnt Andreas Koch-Martin. Er führt die Geschäfte der Berliner Innung Sanitär Heizung Klimatechnik.
Unsere Heizungsindustrie ist echt am Limit. Wir haben so viel investiert, Milliarden, und die Kapazitäten sind nicht ausgelastet. Und einigen steht das Wasser bis zum Hals. Viele sind in Kurzarbeit. Es gab Entlassungen.
Auch Eigenheimbesitzer und Vermieter zeigen sich verunsichert. Sie haben in den vergangenen 2 Jahren Modernisierungen vorbereitet und fürchten nun, dass sie dafür vielleicht keine staatliche Förderung mehr bekommen.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.